Hi und herzlich willkommen zu CX einfach machen.
Der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer.
Ja, hi und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von unserem Podcast CX einfach machen. Hallo liebe Zuhörer, hallo auch an dich Sebastian. Wie geht's dir? Wie ist deine Woche? Kannst du die Hitze aushalten?
Ja, hier drin ist es schön kühl. Mir geht's gut. Danke, Lukas.
Ja. Na, ja, schön, dich mal wieder zu sehen. Ich bin drin, aber mir ist trotzdem so heiß. Gefühl, das ist heute wirklich unsere heißeste Aufnahme, glaube ich.
Ja, ich bin in einer Woche dann schon in Asien im Urlaub.
Nice.
Genau, deswegen, da wird es auf jeden Fall nicht kühler, glaube ich.
Das ist schon mal gut, sich daran zu gewöhnen.
Absolut.
Sehr gut. Wir sind heute wieder nicht alleine da. Wir haben heute Besuch, das zweite Mal von jemand von Stepstone, in dem Fall jetzt von Toni Huang. Freuen uns sehr, dass du mit dabei bist, Toni. Möchtest du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du bei Stepstone machst? Schieß gerne mal kurz los.
Genau, sehr gerne. Ja, also erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung, euch beiden. Immer sehr spannend, in einem Podcast dabei zu sein, auch wenn es jetzt tatsächlich mein erster Podcast ist. Und ja, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Und es ist super warm hier. Ich bin auch froh, Teil des allerersten oder des heißesten Podcasts zu sein, was hier aufzeichnet. Ist ja auch mal sehr schön, wenn man da beim Superlativ mit dabei ist. Genau. Ja. Vielleicht zu mir. Ich bin Toni, bin gebürtig aus der Nähe von Berlin, aus Frankfurt-Oder, um genau zu sein. Der Vorteil ist ja, egal wo man aus Brandenburg herkommt, man kann immer sagen, aus der Nähe von Berlin.
Ich bin hier
aufgewachsen und war jahrelang Fußballschiedsrichter, was mich auch sehr geprägt hat. Aber wir sind ja hier für Customer Experience Themen. Und vielleicht zu meinem Werdegang. Ich bin gelernter Statistiker. Das heißt, ich habe Statistik studiert mit Psychologie im Nebenfach in Dortmund und habe mir dort während des Studiums einen Werkzeugkoffer an statistischen Methoden angeeignet, um aus nahezu jeder Datengrundlage das Optimum an Erkenntnissen dann auch herauszuholen. Ich sage immer, eine Zahl kommt immer heraus, die Frage ist nur, wie belastbar diese dann auch am Ende ist. Und da passt es dann ganz gut, wenn man dann mit seinem Werkzeugkoffer für verschiedene Datenstrukturen dann entsprechend gerüstet ist. Und während des Studiums habe ich die Marktforschung als ideale Schnittstelle meiner beiden Interessensgebieten Statistik und Psychologie ausgemacht und habe mich nach dem Studium dann auch entsprechend orientiert. Für mich endet dann auch die Ausbildung nicht mit dem theoretischen Abschluss des Studiums, sondern ich wollte dann auch meine ersten beruflichen Stationen in verschiedenen Bereichen dann absolvieren. Bin in der institutionellen Marktforschung gestartet, war auf Dienstleisterebene in der Marktforschung in München, habe dort gearbeitet bei der Gruppe Nymphenburg, bin dann in die betriebliche Marktforschung gewechselt, war dann bei McDonald's eine Zeit lang als Consumer Insights Specialist oder Manager tätig, bin dann in die Forschung gegangen, also habe dann Politik beraten am Deutschen Jugendinstitut und habe dann von den drei verschiedenen Marktforschungsbereichen die betriebliche Marktforschung für mich ausgemacht, dass das am spannendsten für mich ist und bin dann nach Düsseldorf gezogen zu Stepstone und hier bin ich jetzt seit 3,5 Jahren und sehr glücklich.
Dann hast du ja schon einiges gesehen und ja auch so ein bisschen eigentlich, hat man auch schon im Vorgespräch kurz gesprochen, eigentlich ganz ähnliche Voraussetzungen wie Sebastian, bloß so ein bisschen andersrum, ne?
Ja, eigentlich das Einzige, was andersrum ist, dass ich halt im Schwerpunkt Psychologie studiert habe und Statistik aber dabei auch sehr gerne gemacht habe. Und ich glaube, ansonsten ist es bei uns beiden so dieser typische Werdegang mit Institut und dann mal was Betriebliches, dann nochmal links und rechts mal was anderes und am Ende dann wieder im Betrieb. Und ich glaube, das ist auch immer noch, auch in Zeiten von KI und so, ein ganz sinnvoller Weg, wie das jetzt in Zukunft alles weitergehen wird. Weiß keiner, glaube ich. Werden wir einfach dann sehen.
Ja. Wie war für dich so der Übergang so von, wenn du nochmal 3,5 Jahre zurückspringst aus, ich glaube, das Forschung war das letzte, aber auch von den Instituten in den Betrieb, ins Unternehmen?
Genau. Wir haben auch schon vorher besprochen. Die Hauptmotivation ist ja immer von der industriellen Marktforschung, die betriebliche Marktforschung, dass man immer sehr viele Marktforschungsprojekte hat für verschiedene Dienstleister. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man die Ergebnispräsentation macht und dann den Ordner dann dem Kunden übergibt. Aber dann fängt die Blackbox an und man weiß eigentlich nicht, zu was hat das eigentlich geführt, was hat das gebracht. Und da ist dann eigentlich immer die Hauptmotivation, dass man auch mal in die Blackbox dann schauen möchte und einmal dann die andere Seite dann sehen möchte, was passiert eigentlich mit den Marktforschungserkenntnissen, die man dann vom Institut dann aufnimmt, wie beginnt dann der Change-Prozess, also was passiert dann und welche Prozesse laufen dann dahinter?
Ja, mega spannend. Genau. Hast du uns, also ich finde diese Mischung super spannend, auch sehr, sehr stark diesen Statistik-Schwerpunkt, weil ich glaube, vieles, was so im generellen Mund auch als KI genannt wird, sind doch auch teilweise noch einfach statistische Analysen. Hast du irgendwas, wo du sagst, hey, das war so vielleicht ein erstes Projekt, vielleicht ein spannendes Projekt, mit dem du reingestartet bist, wo du sagst, das ist noch gut in Erinnerung geblieben? Bei StepStone?
Genau, bei StepStone, da war es so, ich bin der einzige Statistiker im Team und ich bin in ein Unternehmen reingekommen, wo CX erst etabliert werden sollte. Wir sind aus einer Serviceeinheit rausgewachsen und NPS wird ja auch relativ implizit gemessen als Kundenloyalitätsmetrik und viele Stakeholder, die jetzt nicht viel mit dem NPS zu tun haben, wissen eigentlich gar nicht, was das ist. Kundenloyalität, wie wird das gemessen und so und was ist NPS? Und da geht es eben erstmal darum, das prominent zu verbreiten im Unternehmen. Und ja, meine erste Aufgabe war dann, oder eine meiner ersten Aufgaben war dann, den NPS vorherzusagen. Der Vorgesetzte meines Chefs meinte, ja, man kann ja alles vorhersagen, Umsatz und jede finanzielle Metrik, aber warum können wir eigentlich nicht den NPS vorhersagen? Und da hat dann eben mein Vorgesetzter dann angefangen, den NPS nach Bauchgefühl vorherzusagen, mit seiner ganzen Erfahrung, die er so die letzten Jahre gesammelt hat. Und ich habe dann angefangen, da eben auch ein statistisches Modell rüberzulegen oder rüberwerfen zu lassen. Habe dann den Computer in dem Sinne rechnen lassen. Und ja, das war eigentlich auch eine ganz coole Aktion, um eben auch den NPS prominenter darzustellen, weil wir haben das auch so ein bisschen spaßig dann aufgezogen. Dann gab es immer so einen internen Wettbewerb, wo dann eben Mensch gegen Maschine dann den NPS vorhergesagt hat. Mein Vorgesetzter hat das dann mal Kasparov gegen den Schachcomputer genannt. Und ja, und am Ende waren wir auch ungefähr gleich gut. Wobei es natürlich immer schöner ist, wenn das dann auch der Computer dann eben auch nachvollziehbar dann vorhersagen kann, ohne dass da irgendwie zu so viel Bauchgefühl dahinter steckt. Wir sind ja ein sehr datengetriebenes Unternehmen. Und wo wir eben entsprechend dann Zusammenhänge herstellen.
Mega spannend. Also auf welchen Zeitraum habt ihr geschätzt? War das nächste Monat, nächstes Quartal?
Im nächsten Monat dann, genau.
Okay.
Wir haben uns dann auch angeschaut, okay, wie läuft das im Vertrieb, wie läuft das im Customer Service, also wie hoch ist im Vertrieb die Stornoquote der letzten Monate gewesen, wie können die SLAs, also die Service Level, erreicht werden oder wie läuft auch die Candidate Delivery, also wie viele Kandidaten bekommt durchschnittlich der Kunde. Und da gibt es ja auch saisonale Schwankungen. Und das hat dann das Modell genommen und hat dann entsprechend aus der Vergangenheit gelernt, um dann die Zukunft dann vorherzusagen. Genau.
Also im Sinne von, wenn die Stornoquote mal ganz einfach im April letzten Jahres bei Summe X oder bei X war, dann war der NPS im Folgemonat bei Y und das dann so ein bisschen daraus dann eben gelernt, ne?
Genau, wenn man gesehen hat, die Stornoquote ist hoch, das mag natürlich keinen Kunden, dann hat es wahrscheinlich auch irgendeinen Grund, warum die Stornoquote hoch ist und dann sind die Kunden dann weniger zufrieden, dann wirkt sich das natürlich dann auch negativ dann auf den NPS aus.
Aber ihr habt das immer auf Gesamtmonate gemacht, also einmal im Monat oder habt ihr das so, also auf Tagesbasis quasi gemacht?
Ja, auf Monatsbasis, genau. Wie die Finanzmetriken, also Sales Value und so, auch ja monatlich dann vorhergesagt werden. Haben wir dann auch so den NPS vorhergesagt. Vielleicht muss man noch einmal sagen, wenn wir von NPS und Kundenloyalität sprechen, dann meinen wir damit die Unternehmensseite. Also unsere Kunden wir sind B2B hauptsächlich unterwegs, auch wenn wir natürlich B2C-Kandidaten entsprechend auch glücklich machen wollen. Aber im ersten Schritt wollen wir eben unsere Kunden, also die Unternehmen, glücklich machen, die eben eine Stellenanzeige bei StepStone kaufen, um dadurch dann ihre Stelle dann zu besetzen.
Also eure
Genau.
Gehälter werden von denen bezahlt, auf Deutsch gesagt.
Sozusagen, sozusagen. Und die Kandidaten locken wir natürlich dann auch gerne an auf die Plattform, um dann auch unsere Kunden dann auch glücklich zu machen. Genau. Also letztlich wollen wir einfach den richtigen Job für jeden finden. Also auch, ja genau, dazu gehören immer zwei Seiten. Also wir sind ein digitaler Marktplatz, wo eben dann Stellenanzeigen angeboten werden und dann eben auch die richtigen Kandidaten kommen und da muss man dann eben das perfekte Match dann schaffen. Da ist auch super viel Technologie dahinter, super viel Algorithmik. Hat natürlich nicht jeder Kandidat die Kapazität, sich 20.000 Stellenanzeigen anzugucken, sondern man muss natürlich dann immer schauen, dass man dem Kandidaten die Stellenanzeigen anzeigt, wo er auch dafür qualifiziert ist, dass dann eben auch das beste Match dann entstehen kann.
Habt ihr sowas mit reingenommen wie, also das, was du gerade gemeint hast von dem Marktplatz, also wenn wir nochmal auf die NPS-Vorhersage gehen, sowas reingenommen wie, keine Ahnung, wie viel Suchen gibt es von Bewerbern aktuell, wie viel Bewerbungen kommen rein im letzten Monat? Also sowas auch bezogen, reingenommen in die NPS-Vorhersage oder waren das hauptsächlich die Unternehmens-KPIs?
Also wir haben hauptsächlich die Unternehmens-KPIs genommen, aber man hätte das natürlich dann machen können, um es eben immer weiter zu verfeinern. Aber wir wollten es dann eben auch möglichst simpel halten, um es dann auch möglichst nachvollziehbar zu machen, weil wenn das Risiko ist immer, wenn man das Modell zu stark füttert mit verschiedenen Variablen, dann kommt man in die Situation des Overfittings und dann wird es auch nicht mehr einfach genug, um es dann intern zu verkaufen. Ja, und das schlägt dann manchmal auch den einen oder anderen Grad der Vorhersagegenauigkeit.
Normalerweise ist es ja so, dass man nicht, also typischerweise sagt man ja nicht den NPS vorher mit anderen Variablen, sondern man nutzt den NPS und noch andere Sachen dazu, um irgendwas anderes vorherzusagen. Also gerade wenn man mit Management redet oder mit Leuten dann aus Finance, wollen die ja eher dann auch Financials modellieren. Macht ihr das auch oder hast du da auch schon mal was gemacht in der Richtung?
Dass wir Finanzmetriken mit dem NPS vorhersagen.
Genau, also dass man eigentlich Euros verknüpft damit.
Genau. Also das ist eben auch ein absoluter Türöffner gewesen für StepStone und auch für das gesamte CX-Programm von StepStone, weil der NPS ist, wie gesagt, wird sehr implizit gemessen und nur die wenigsten können sich dann vorstellen, was bedeutet das eigentlich in Euro? Also welchen Business Value hat es eigentlich, wenn wir es schaffen, den NPS um 5 Punkte, um 10 Punkte zu steigern? Und das wirkt sich natürlich dann auch für das CX-Programm aus, wenn man das nicht kann, gerade wenn man eben auch technische Umsetzungen erreichen möchte. Also wir haben da eine Technikabteilung, die dann eben verschiedene Requirements, Anforderungen sammelt, aus verschiedensten Fachabteilungen und jede Abteilung schreibt dann mal den Business Value dahinter. Und die einen können dann eben Headcount sparen, wenn man technisch irgendwas umsetzt, die anderen können etwas besser verkaufen. Und wir haben dann eben auch eine Maßnahme, wo wir dann eben den NPS um 5 Punkte steigern. Und was dann eben diese zentrale Abteilung macht, die guckt sich dann eben dann den Business Value an. Und der fällt es dann schwer, zu sagen, ist es jetzt wertvoller, 2 FTEs einzusparen oder ist es wertvoller, 5 NPS-Punkte sich zu verbessern. Und was dann üblicherweise in einem Unternehmen passiert ist, dass dann die FTEs gewinnen und CX-Programme dann immer depriorisiert werden. Und deshalb haben wir uns dann eben auch damit beschäftigt, um herauszufinden, wie viel Wert hat es eigentlich, wenn wir es schaffen, den NPS um 5 Punkte zu steigern oder um 1 Punkt zu steigern oder was auch immer. Und das habe ich dann eben entsprechend dann auch gemacht. Habe da verschiedene Metriken auch herangezogen, vor allem den NPS. Habe das dann auch mit Sales Value gemacht, habe dann geguckt, okay, welche Kunden, also wie bewerten die Kunden aus einem bestimmten Vertrag den NPS und wie verhalten sich die Kunden dann danach? Und dann schaut man innerhalb von x Monaten, hat der Kunde nachgekauft und kann das dann über alle Kunden dann entsprechend berechnen. Und was man eben wirklich sieht, ist wirklich, je zufriedener ein Kunde ist, oder je loyaler laut NPS, desto höher ist auch die Nachkaufwahrscheinlichkeit, desto höher ist auch der Umsatz im Folgevertrag und auch die prozentuale Vertragsveränderung verändert sich eben auch entsprechend, dass man eben wirklich ein Rating von 6, 7 oder 8 schaffen muss, dass sich die Kunden dann eben auch vom Vertragswert eben auch verbessern. Sonst könnte man ja sagen, okay, zufriedene Kunden bewerten eben halt besser und deshalb bezahlen sie eben auch viel. Aber nee, also Kunden, die bezahlen eben wirklich auch ausgehend vom ersten Vertrag mehr, wenn sie dementsprechend auch zufriedener sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben den zusammen hergestellt. Und das ist eben wirklich ein Türöffner gewesen. Also den Stakeholdern sind da förmlich die Augen aus dem Kopf gefallen, als sie gesehen haben, wie viel Wert eigentlich wirklich hinter einem NPS-Punkt steckt. Und das hat eben wirklich auch dazu geführt, dass der NPS nun eins von vier zentralen Unternehmens-KPIs ist. Und das ist natürlich enormer Rückenwind für das CX-Programm. Und wir können da unseren Einfluss immer weiter dann ausbreiten im Unternehmen.
Habt ihr es auch so weit getrieben, dass ihr jetzt zum Beispiel gesammelt habt, was die Abteilung XY für neue Features plant, dass man dann sagt, okay, das bringt jetzt 2,5 NPS-Punkte oder 5 oder was weiß ich und das wiederum sind dann so und so 4 Euro mehr wert, also eigentlich so diesen ganzen End-to-End-Weg, weil das so kenne ich das von der Bahn zum Beispiel. Ja.
Genau. Wir haben eben auch eine, das hilft auch am Ende für die Kommunikation. Wir haben auch eine Fachabteilung, die heißt die Service Specialist, die testen eigentlich den ganzen Tag am Kunden, ob verschiedene innovative Service-Maßnahmen, immer so AB-Testmäßig. Und dann schauen wir eben auch, wie sie sich eben weiterentwickeln und was eben auch für den NPS bedeutet. Also wie ist der NPS der A-Gruppe gegen wie ist der NPS zur B-Gruppe und dann sieht man ja anhand des Vergleichs, welchen Impact dann eine bestimmte Service-Maßnahme hat und das hilft dann eben auch für die Ausrollentscheidung, also ob es sich dann lohnt, also kann man eben umrechnen, okay, 5 Punkte Unterschied, hat ein Business Value von x Euro und dann hilft das eben auch für die Kommunikation, wenn man eben sagt, hier, wir haben jetzt so und so viel Euro eingespart oder wir haben so und so viel Euro verdient, das hebt auch so ein bisschen den Customer Service in das Spotlight des Unternehmens, weil sonst ist ja mal der Vertrieb die Abteilung, die das Geld reinholen. Aber so kann auch mal der Customer Service Geld retten in dem Sinne. Und das verändert auch die interne Wahrnehmung vom Customer Service oder Customer Success dann.
Ja. Wie stark habt ihr das jetzt verbunden? Also habt ihr das jetzt mal ganz jetzt mal im einfachsten Setting so verbunden, dass er sagt, okay, wenn der NPS um 5 Punkte hochgeht, also 5 Punkte sind gleich, weiß nicht, 2% mehr Umsatz oder 1 Punkt ist 0,5% mehr Umsatz. Also habt ihr das jetzt einfach verknüpft, dass ihr wisst, okay, ein NPS-Punkt ist bei uns durchschnittlich 0,25% mehr Umsatz wert? Oder wie habt ihr das schlussendlich umgesetzt?
Genau, also wir haben es in konkreten Euro-Wert dann umgerechnet und dann eben auch durchschnittlich über alle Kundensegmente. Ich habe das Modell jetzt auch die Tage erst weiterentwickelt, um nicht nur den nächsten Vertrag mit in das Modell einfließen zu lassen, sondern wirklich dann auch die nächsten 12 Monate dann. Also wie verhält sich der Kunde in den nächsten 12 Monate, weil es natürlich auch Auswirkungen auf alle weiteren Verträge hat. Also wenn ein Kunde so unzufrieden ist, dass er beim nächsten Mal nicht mehr nachkauft, dann kauft er auch den zweiten Vertrag nicht nach und den dritten Vertrag nicht nach. Auf der anderen Seite, wenn ein Kunde so zufrieden ist, dass er nachkauft, dann besteht auch die Chance, dass er nochmal nachkauft und dann wieder nochmal nachkauft und immer so weiter. Das ist dann so ein Rattenschwanz. Und ja, genau, wir weisen das im konkreten Euro-Wert aus. Und wenn wir eben eine CX-Maßnahme haben, dann sagen wir, okay, das hat einen hohen Euro-Wert und plötzlich sind wir immer auf Platz 1 in der Prio-Liste.
Okay.
Der Technikabteilung,
okay.
Ja.
Okay, aber die Verbindung ist, also diese Maßnahme wird den NPS von 60 auf 62 bringen. Das heißt, das sind für uns dann x Euro.
Genau. Das sind dann x Euro, ja.
Habt ihr dazu auch so regelmäßige so Review-Meetings jeden Monat oder so? Oder wie setzt du das am Ende um in der Organisation?
Ich bin der Ansprechpartner für diese Business-Value-Geschichten. Das heißt, wenn es auch um die OKRs geht und so, wo ja jeder sich dann so ein bisschen zeigen möchte, was er alles geleistet hat, werde ich dann häufig angefragt, hier Toni, was hat das für ein Business-Value? Oder hier, wir haben den NPS um 5 Punkte gesteigert, was ist das für ein Business-Value? Und da gebe ich das dann in mein Modell ein. Also ich habe da so eine Excel-Liste. Und genau, und da gebe ich dann ein, okay, 5 Punkte am Touchpoint X und dann spuckt mir das dann direkt dann den Euro-Wert dann aus, was es wert ist. Und damit fahre ich dann ganz gut. Ist auch immer ausgehend von einer bestimmten also ausgehend von einem bestimmten NPS-Niveau, weil es ist tatsächlich wertiger, Detraktoren, bei uns zumindest, Detraktoren zu vermeiden, als passive in Promotoren umzuwandeln. Klar, beides hat einen bestimmten Euro-Wert, aber man verdient mehr Geld damit, Unzufriedenheit auszumerzen, als eben passive noch das i-Tüpfelchen raufzusetzen und die dann in Promotoren dann umzuwandeln.
Ja, ich meine,
Genau.
wenn man ehrlich ist, Leute auf 7 oder 8 von dieser Elva-Skala, das ist eigentlich auch halt schon relativ hoch, ja.
Naja.
Das ist dann bestimmt schon
Vor
ganz
allem in
gut, die
unserem
dann.
Dunstkreis so ein bisschen.
Ja.
Total. Ja.
Ja, das stimmt.
Aber hast du vielleicht noch eine kleine Nachfrage? Also betrachtest du im Modell auch unterschiedliche Kundentypen, also so der High oder der das quasi viel nutzt, der Kunde, dass der mehr Gewicht hat wie der Kunde, der nur einmalig, also so Lisi Lee, die irgendwie alle 2 Jahre mal Werbeanzeigen schalten, also so von der Gewichtung her, weiß ich mal.
Ja, genau. Genau, an sich unterscheiden wir ja gar nicht so stark, wie häufig ein Kunde eben StepStone nutzt, weil für uns ist jeder Kunde ein Kunde, der eine bestimmte Meinung in den Markt eben reinruft. Und wenn ein kleiner Kunde eben von StepStone enttäuscht ist, was natürlich nur ganz, ganz selten, wenn nicht nie vorkommt, dann ruft er eben auch, dann beeinflusst er natürlich auch andere Kunden negativ und auf der anderen Seite eben auch ein Vielschalter, der, also wir wollen an sich, also unser Anspruch ist es, dass jeder Kunde in dem Sinne glücklich ist und kein
Glücklich ist.
Kunde zurückgelassen wird, egal wie groß oder klein er ist. Natürlich gibt es verschiedene Betreuungskonzepte für verschiedene Kundensegmente, aber grundsätzlich innerhalb jedes Segments ist der Anspruch, dass jeder Kunde glücklich ist und sein Perfect Match findet.
Ja, okay. Und den großen Unterschied, weil du es vorher gemeint hast, in der Auswirkung des NPS auf den Umsatz, ist dann aber auch viel mit dem Touchpoint. Weil du vorher gemeint hast in deiner Excel, dass du quasi die Touchpoints noch, sagst ja eher einen folgenden Touchpoint. Das heißt, wenn ich jetzt, weiß nicht, 10 Touchpoints habe, ist der Wert pro eine NPS-Punktverbesserung quasi dort auch stark unterschiedlich.
Genau, wir beobachten, dass der Zusammenhang immer klarer wird, je später der
Ja.
Touchpoint stattfindet. Natürlich ist es wichtig, wie zufrieden ein Kunde in den Vertrag reinstartet. Weil wenn man schon enttäuscht reinstartet, ist es eben schwieriger, den Kunden dann wieder zufrieden zu machen, als wenn er schon direkt zufrieden ist. Aber da ist der lineare Zusammenhang dann eben entsprechend nicht ganz so ausgeprägt wie jetzt am letzten Touchpoint, wo dann eben komplett alle Einflüsse in das NPS-Rating mit einfließen. Und am Ende entscheidet sich dann eben, ob der Kunde nachkauft oder nicht und nicht am allerersten Touchpoint, wo noch gar nicht so richtig das Produkt erlebt wird, sondern einfach nur der Kaufprozess.
Also sind das alles so transaktionale NPS-Befragungen, also immer an dem Touchpoint jeweils, oder habt ihr auch so einen relationalen Survey, der irgendwie dann rückwirkend oder wie auch immer in regelmäßigen Zyklen das abfragt?
Genau, sowohl als auch. Also wir erheben ganzjährig eben transaktional den NPS an verschiedenen Touchpoints. Einmal nach Kaufabschluss, dann in der Mitte des Vertrags und am Ende dann. Aber gleichzeitig haben wir eben auch relationale Kundenbefragungen, wo wir wirklich zweimal im Jahr dann Studien erheben mit einem Marktforschungsinstitut, um ja auch wirklich dann den Markt einmal abzufragen und wie stehen wir denn da eigentlich, wenn unsere Ambition ist natürlich, dass Jobportal mit der höchsten Kundenzufriedenheit zu sein und zu bleiben. Und da muss man natürlich auch wissen, wie eben die Recruiter StepStone war und auch den Wettbewerb.
Okay. Aber dein Modell, was du jetzt da entwickelt hast, basiert dann auf den transaktionalen Surveys oder auf beiden?
Die erste Version ja, und bei der zweiten Version habe ich auch das Relationale mit einfließen
Das
lassen.
stimmt.
Genau, weil wir eben natürlich dann auch fragen, ob jemand StepStone-Kunde ist. Und dann können wir sehen, ob der Kunde aktuell noch Kunde ist oder, also man kann das dann zuordnen, also einem Touchpoint dann zuordnen, wo ist der Kunde gerade in seiner Journey bei der Feedback-Abgabe und dann kann man das ja dann einem Touchpoint zuschreiben und dann hat man dann nochmal ein paar mehr Datenpunkte dann gewonnen.
Super
Du
interessant.
siehst hier. Ja,
Ja,
sorry,
mach du,
Sebastian.
Lukas. Nee, ich wollte nur, meine letzte Frage, weil ich kenne das auch so, als Statistiker, du sitzt irgendwie in der dunklen Ecke mit deinem SPSS-Excel oder was auch immer Und dann wissen alle so, oh, da sitzt irgendwie der Toni oder Sebastian und macht da irgendwas Komisches und da kommt auch immer irgendwas raus, aber ich verstehe das eigentlich alles nicht so ganz. Und da gibt es ja auch Leute, die sich da so ein bisschen verschreckt abwenden. Wie gehst du damit um, dass deine Erkenntnisse möglichst gut und von möglichst vielen Leuten auch wirklich genutzt werden?
Gute Frage.
Oder ist das bei euch so gesetzt?
Also man muss natürlich dann auch den ganzen Berechnungen eine Wertigkeit zuschreiben. Natürlich kann man das dann alles im stillen Kämmerlein und so berechnen, aber natürlich will man auch Auswertungen machen und Analysen, die dann auch einen gewissen Impact erzeugen. Sonst, also wir machen das ja nicht nur, um zu forschen, sondern eben wirklich auch, um Sachen zu verändern. Und genau. Und wenn man sich der Wertigkeit bewusst ist, also was bringt das eigentlich, dann kann man eben auch nachträglich dann auch die Wertigkeit gut im Unternehmen dann verkaufen und verargumentieren. Man muss natürlich auch ein bisschen Werbung machen, weil die Leute fragen nicht unbedingt danach. Man muss dann eben proaktiv auch auf die einzelnen Fachabteilungen zugehen und sagen, hier, schaut mal, was ich gemacht habe und könnt ihr das gebrauchen? Und meistens dann die Antwort ja. Und so breitet sich das dann immer weiter aus, spricht sich rum und dann läuft das ganz gut.
So word of mouth, das glaube ich auch immer gut bei sowas.
Genau.
Naja, alles gut. Tony, du magst, wir finden es super spannend und könnten die Film noch weitere Stunden fragen. Ich habe noch zwei Fragen, die mir ein bisschen auf dem Herzen fallen. Die erste Frage geht vielleicht auch so ein bisschen in die Kommunikationsrichtung. Habt ihr den berechneten Impact in Euro auch mal nachberechnet, in Anführungszeichen im Retro bewiesen?
Also es ist tatsächlich schwer, in Retro zu beweisen, weil das sind ja auch alles Durchschnittswerte in dem Sinne. Und genau, es sind am Ende Durchschnittswerte. Aber es gab unabhängig von mir eine Arbeitsgruppe, die sich eben auch angeschaut hat, okay, welchen Wert hat eine bestimmte Maßnahme. Die haben das dann unabhängig von meinem Modell gemacht und haben dann da eben auch einen bestimmten Business Value dann ausgerechnet und waren dann ungefähr auch auf meinem Niveau, was ich berechnet hatte.
Ja, okay.
Und das war so für mich dann der Beweis dafür, dass das dann gar nicht so verkehrt sein kann. Ob das jetzt, ich sag mal, 500 Millionen oder 501 Millionen Euro sind, dann das ist dann auch egal. Es geht da auch so ein bisschen ein symbolischer Geldwert, wo man das jetzt nicht auf den Cent genau dann auf die Goldwaage legen braucht.
Ja, total. Dann vielleicht noch kurz die zweite Frage. Aus deiner statistischen Sicht glaubst du oder würdest du dir gerne einen anderen Wert wie den NPS-Wert wünschen? Also glaubst du, dass es über eine klassische Sternebewertung, CES oder sonstiges, glaubst du, es wäre, die Aussagekraft wäre höher, also so vielleicht aus Bestimmtheitsmaß oder weißt du, wie ich meine, was ich sagen möchte?
Ich weiß, worauf du abzielst und am Ende, also klar gibt es bestimmt eine Metrik, die noch besser passt. Also dafür würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, dass NPS die allerbeste Kundenloyalitätsmetrik ist, die es auf der Welt gibt. Aber ich glaube, solange sich das Unternehmen auf eine einzige Kundenloyalitätsmetrik committet und einigt, ist es dann am Ende auch egal
wie sie
heißt. Genau.
Okay.
Also soweit sind wir noch nicht, um darüber dann groß zu diskutieren. Das sind dann meistens Ablenkungsmanöver von Stakeholdern, die dann sagen, ja, eigentlich ist ja was viel Besseres geeignet. Ja, vielleicht, aber erstmal müssen wir den NPS eben steigern und genau, und am Ende ist dann egal, wie die Kundenloyalitätsmetrik heißt, solange man überhaupt eine hat, worauf sich alle irgendwie committen können.
Total, also sehe ich schon auch so, aber ich glaube, du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, so dieses ist dann mehr in Anführungszeichen eine Ausrede oder halt einfach ein vorgeschobenes Argument, wieso man da nicht dann daran glauben möchte, wenn man dann sagt, der NPS ist nicht das Richtige, aber Wie schätzt du denn allgemein so ein bisschen dieses Thema Change Management ein? Also was merkst du so in der Kommunikation, was merkst du so in den in dem Change-Prozess, so am ehesten auch in deinem Alltag, was die Herausforderungen sind?
Ja, also was ich so eine Herausforderung finde, ist, man tritt den Leuten zum Teil auch auf den Schlips, weil man zu den Leuten eben auch gehen muss und sagen muss, Leute, das ist nicht unbedingt kundenorientiert, wie ihr handelt. Und dann versteht man sich persönlich, privat versteht man sich super gut mit den internen Stakeholdern. Aber irgendwann muss man eben auch seinen Job dann machen und sagen, nee, ich bin hier für den Kunden und ich muss das eben unbedingt flaggen, dass hier irgendwie was nicht richtig läuft. Und der eine Stakeholder kann damit besser umgehen als der andere. Aber das ist immer so ein bisschen das Blöde an meinem Job, dass die Leute sich da mal so ein bisschen fühlen, als wenn man ihnen so das Messer in den Rücken rammt, obwohl man das ja für den Kunden macht. Also mir geht es ja nicht irgendwie um, also mir geht es immer um die Sache und für den Kunden, und ich will dann eben auch Stepstone besser machen. Und wenn es dann eben bedeutet, dass ich dann eben auch mal einen Prozess flaggen muss oder markieren muss, der nicht 100% Kunden zur Kundenzufriedenheit sorgt, dann ist das so. Deshalb habe ich auch eingangs erwähnt, dass ich eben Fußballschiedsrichter war, jahrelang. Und da war es auch genauso. Also da haben auch Spieler versucht, sich bei mir einzuschleimen, und die fand ich dann auch nett. Aber wenn die auf dem Fußballfeld dann eben gefoult haben, dann musste ich nur mal faul pfeifen. Ja. Dann konnte ich auch nicht sagen, dich finde ich nett, deshalb pfeife ich jetzt nicht. Und am Ende geht es dann doch irgendwie um die Sache.
War das eher so Bezirksebene, oder hast du richtig eine halbe Karriere gehabt als Schiedsrichter?
Ich habe das zu Schulzeiten gemacht, um mir ein bisschen Taschengeld zu verdienen. War dann auch ganz gut, also war dann auch im Förderkader vom Land Brandenburg. Cool. Aber zum Studium bin ich dann nach NRW gezogen, und Fußballschiedsrichter, die werden so landesweit gefördert. Und in Nordrhein-Westfalen kannte mich halt niemand. Und deshalb habe ich dann auch gesagt, ja, dann hänge ich jetzt meine Pfeife an den Nagel und konzentriere mich dann komplett auf das Studium. Aber trotzdem war das eben super prägend für mich. Ja, das zieht sich dann eben dann auch durch, ja. Also man ist da schon immer im Mittelpunkt, versucht dann eben sachlich, neutral, Emotionen dann zur Seite zu schieben, sondern wirklich dann immer auf die Sache zu schauen, nüchtern, und dann eben zu entscheiden, was man da jetzt eben für richtig hält.
Ja, und trotzdem auch klare, also einfach klare Kante zeigen, auch für das Einstehen, dass man da ist, ein Stück weit, ne? Also,
genau. Ich muss mal kurz sagen, ich finde es so krass, da war das so eine Doku irgendwie von so Bundesliga-Schiedsrichter, wie die ganze Zeit eigentlich reden mit den Spielern auch, und so, du hörst das halt nicht als Zuschauer. Heftig.
Ja, da gibt es schon mal mehr auch so, dass die Kameras mit an sich tragen oder sowas, gell? Das ist schon spannend, das mal zu sehen.
Einmal hatte ich auch, dass Spieler beider Mannschaften zu mir gekommen sind und beide gleichzeitig gesagt haben, dass ich ja für den anderen gepfiffen hätte, also für das andere Team. Und was Besseres kann ja gar nicht passieren als Schiedsrichter.
Dann scheint es neutral gewesen zu sein. Ja, genau.
Beide fühlen sich benachteiligt.
Ja. Was sind denn gerade so aktuelle Projekte, wo du sagst, hey, da würdest du gerne noch ein bisschen was machen, oder das beschäftigt dich gerade aktuell? Hast du uns da noch ein bisschen was?
Oder genau, was wir gemacht haben. Mit dem ganzen KI-Kram, das würde mich auch interessieren.
Ja, das ist auch noch spannend. Ja.
Genau, wollte ich auch gerade sagen. Und zwar ist ja bei den NPS-Programmen, da misst man ja immer die Kundenloyalität eines einzelnen Kundens. Und dann weiß man auch in dem Sinne, wenn ein Kunde antwortet, wie loyal er ja nun ist. Aber wir haben eben die Herausforderung, dass die Rücklaufquote im einstelligen Bereich ist bei Kundenfeedback-Programmen. Aber wir wollen natürlich dann bei jedem Kunden wissen, wie loyal er ist. Natürlich kann man das dann hochrechnen, wie zufrieden der Kundenstamm ist. Aber man weiß dann eben nicht bei dem einzelnen Kunden, der nicht geantwortet hat, wie zufrieden genau dieser Kunde ist. Und was wir eben gemacht haben, ist, dass wir ein KI-Modell entwickelt haben, was sich andere Metriken anschaut, die jeder Kunde produziert, weil jeder Kunde ist ein Neukunde oder Bestandskunde, jeder Kunde kommt aus einer bestimmten Industrie, jeder Kunde hat einen bestimmten Vertragswert und so weiter. Also jeder Kunde hinterlässt durch sein Verhalten eben Ausprägungen bestimmter Variablen. Und was das KI-Modell dann eben macht, ist, dass sich das eben die Kombinatorik der verschiedenen Variablen-Ausprägungen dann anschaut und dann aus der Vergangenheit lernt, ob es jetzt nun wahrscheinlicher ist, mit diesen Merkmalskombinationen, ob der Kunde churnt oder nicht. Und damit können wir die Abwanderungswahrscheinlichkeit von jedem einzelnen Kunden auf Knopfdruck dann berechnen statistisch. Liegt natürlich nicht immer zu 100% richtig oder auch, genau, nicht immer zu 100% richtig, aber eben zu einem großen Teil, und ist besser, als wenn wir eben blind wären. Aber das ist eben auch nochmal ein Game Changer.
Mega spannend.
Und da habe ich noch mal eine kurze Frage, weil wir haben, also als ich damals mit dem Quelle-Versand untergegangen bin, 2009, da hatten die ja auch solche Algorithmen und alles Mögliche schon in place. Und da hat das ja jetzt irgendwie keiner KI genannt, oder ist nicht so häufig zumindest. Also was ist da jetzt irgendwie, ist das was anderes als so ein Data Warehouse-Modell, was man damals irgendwie schon hatte mit Algorithmen? Oder ist es eigentlich immer noch das Gleiche, so wie Lukas am Anfang gesagt hat, es ist auch ganz oft einfach nur Statistik?
Genau, also KI ist ja in dem Sinne auch Statistik. Da
Ja.
steckt auch ein statistischer Algorithmus hinter. Und durch das Machine Learning, also Machine Learning ist ein Teil von AI und deshalb, dadurch, dass ja alle jetzt aktuell auf den KI-Zug eben aufspringen, hilft das natürlich auch intern, das eben zu vermarkten. Also das ist eigentlich genauso KI, dieses Klassifikationsverfahren heute wie damals. Und jetzt ist halt einfach gehypt, das Wort.
Naja, das ist schon
Genau.
verrückt, wie sich das auch
Das hat
verändert
der
hat, ne?
Verein ja
Also
auch
das ist schon.
nicht. Genau.
Naja.
Ja.
Ja.
Aber die Wahrscheinlichkeit in der Schublade zu haben, ist das eine. Die Frage ist natürlich, was macht man auch als Unternehmen dann damit? Also was macht man als Unternehmen, wenn man weiß, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Kunde abspringen wird? Und da haben wir dann entsprechend auch mit der Fachabteilung Service Specialist, die ich eingangs schon erwähnt habe, da haben wir dann eben auch verschiedene Betreuungskonzepte vertestet, und haben dann geprüft, was kommt eben am besten beim Kunden an. Das eine war, dass wir dann eben mit dem Kunden ins Gespräch gegangen sind und angerufen haben. Das andere war, dass wir eine Mail rausgeschickt haben, einmal mit verschiedenen Tonalitäten, ja, so auf der Kumpelschiene oder so ein bisschen distanziert geschäftlich. Und das dritte war, dass eben unser Sales-Ansprechpartner in den Austausch gegangen ist mit dem Kunden und hat dann versucht, eben mit dem Kunden zusammen eine Lösung zu erarbeiten, auf Basis des Wissens, dass der Kunde eben bedroht ist, abzuwandern. Und genau, haben wir die verschiedenen Tests gemacht und am Ende gab es dann einen klaren Sieger und das haben wir entsprechend dann ausgerollt und jetzt können sich alle Kunden, die abwanderungsbedroht sind, auf einen zusätzlichen Service freuen, den wir
Sehr
dann
gut.
entsprechend dann ausgerollt haben. Genau.
Einen menschlichen Service oder ist es dann alles komplett? Habt ihr ein
Nee,
Agent-Modell
ist
gebaut?
ein menschlicher Service tatsächlich. Also da nehmen wir uns dann auch wirklich die Zeit. Da muss ich eben auch dafür sensibilisieren, dass das eben wirklich nicht nur ein 0815-Kunde ist, sondern es ist eben wirklich ein Kunde, der ist kurz davor abzuspringen und das kostet dann eben bares Geld, wenn wir den genauso behandeln wie sonst auch. Und deshalb braucht er eben eine gesonderte Aufmerksamkeit und da müssen wir wirklich alles tun, damit wir den Kunden irgendwie wieder glücklich
Ja.
machen.
Und da sind dann größtenteils Benutzerdaten, also wie er sich bei euch auf der Plattform verhält, drin, oder was habt ihr da als Inputdaten
Hier sind
genommen
dann so
für?
demografische Variablen, ob der jetzt
Ach,
Neukunde ist,
okay.
Bestandskunde, welchen
Ja.
Vertragswert hat der, aus welcher Industrie kommt der Kunde. Natürlich sind manche Jobs leichter zu finden als andere und das hat natürlich dann auch einen Einfluss auf die
Ach,
Kandidaten, die dann
krass.
entsprechend
Also
dann
dann
auch
nehmt ihr auch
rufen.
nicht irgendwie, keine Ahnung, wie viele Bewerbungen sind jetzt letzte Woche reingekommen,
Also
wann hat er sich das letzte Mal eingeloggt, sowas nehmt ihr nicht?
doch, wir haben das schon auch auf ihn spezifisch, dass
Ja.
wir uns angucken, okay, wie viele Kandidaten hat er zuletzt bekommen.
Hm.
Aber Industrie zählt eben auch. Also es sind super viele verschiedene Variablen,
Okay,
die
ja.
man so menschlich gar nicht erfassen kann, so in Kombination zu bringen. Aber mit KI und Computerrechenleistung passt das dann
Ja.
entsprechend dann ganz gut. Genau.
Du hast vorhin noch was angesprochen, was mich mega interessieren würde. Du hast vorher auch schon gesagt, na, so im einstelligen Prozentsatz die Kundenfeedback, also die Leute, die auf Kunden oder Kundenfeedback geben, so. Und auf der anderen Seite habt ihr ja trotzdem diese NPS vorher, oder ne, also zusammen mit dem Geld von dem NPS. Rechnen die das dann hoch? Dann sagt er, hey, jetzt haben 9% geantwortet. Und das würde bei 100% quasi das Folgende geben. Oder wie geht ihr damit da um?
Oder wie rechnet man den Bias raus von den Non-Respondern?
Wie meint ihr das jetzt genau?
Ja, diese
Also
9%, die Antworten müssen ja nicht irgendwie repräsentativ
repräsentativ
oder
sein.
typisch sein für den Rest.
Ach so, meinst du? Ja, da sind
Ja.
wir dann schon pragmatisch unterwegs und wir sagen eben, die Antworten sind repräsentativ und das rechnen wir entsprechend dann auf den gesamten Kundenstamm dann hoch. Natürlich wäre es aussagekräftiger und repräsentativer, wenn man eben zufällig sich Kunden in eine Liste zieht und die man alle abtelefoniert und das dann entsprechend dann erfasst. Aber ja, durch das Transaktionale
Ja.
ja, hat man immer dann so einen Bias,
Ja, das
genau.
macht ja niemand. Ja.
Ja, und ich finde ja auch immer, also ich habe da letztes Jahr mit dem darüber diskutiert und ich finde, deshalb hat es mich auch noch mal interessiert. Und Tony, das war was auch von AB-Testing gesprochen. Ich finde gerade Kundenfeedback oder in unserem Fall ja textuelles Kundenfeedback, was ja dann nochmal von den 9%, die geantwortet haben, nochmal irgendwie maximal irgendwie 20% sind, die noch einen Text mit angeben. Das ist ja trotzdem ein ultra wichtiger Impuls, das zu haben, um zu verstehen, okay, warum reagieren die Leute, wie sie reagieren? Und auf diesem Impuls basieren, finde ich, kann man ganz wunderschön eine Hypothese entwickeln, mit der man dann A-B-Testing macht, weil schlussendlich, ne, man hat auch in jeder Kundenbefragung so viel Bias drin und die Leute wissen es ja selber manchmal auch gar nicht so recht und über diesen A-B-Test kriegst du halt einfach wirklich raus, wie viel damit ein Problem haben oder sich die Änderung wünschen. Das ist schlussendlich ja trotzdem dann der Realitätscheck vielleicht hin, dass wenn du es umgesetzt hast oder einen Prototypen hast und dann die zwei miteinander vergleichst, um zu wissen, okay, wie viel interessiert es denn jetzt wirklich oder haben das Problem denn jetzt wirklich?
Ja, definitiv. Also AB-Testing, da das ist wirklich super gut und auch super relevant. Das ist auch schon häufiger vorgekommen, dass wir Sachen vertestet haben, von denen wir eigentlich überzeugt waren, wo wir gesagt haben, ja, warum müssen wir überhaupt testen? Ist doch eh klar, dass das die Kunden gut finden. Und wenn man es dann eben wirklich mal getestet hat, dann stellt man fest, ja, eigentlich bringt es nichts oder ist sogar, hat sogar einen gegenteiligen Effekt. Und dann ist eben gut, dass man eben da diese Einheit hat, die das dann eben auch wirklich immer vertestet.
Ja, weil das, also nehme ich von unseren Kunden oftmals so ein bisschen auch als Angst wahr, im Sinne von, okay, jetzt habe ich hier, das sind ja jetzt bloß, keine Ahnung, 15%, die die Befragung teilgenommen haben und davon 20%, die den Text geschrieben haben, kann ich da jetzt überhaupt mich hinstellen und sagen, hey, das ist wichtig, dieses Thema. Und dass ja aber einfach trotzdem super wichtig ist, dann überhaupt eine Hypothese aufstellen zu können und zu wissen, okay, mit dem Wissen, was der Kunde mir gibt, scheint das eine sehr, sehr relevante Hypothese zu sein und die verteste ich jetzt, um einfach da auch eine klare Line zu haben, warum ich das jetzt verteste und einfach nicht nur wild losteste, so ein Stück weit.
Ja, also der normale Ablauf von uns, wie man da eben wirklich auch den Change-Prozess eben ankurbeln kann, ist eben, dass wir da diese Feedbacks haben, die der Kunde gibt und manchmal reicht auch ein einzelnes Feedback, sodass man auf bestimmte Thematiken dann aufmerksam wird als CX-Manager. Ja, genau. Dann beschreibt dann eben irgendwas und dann geht dann die interne Recherche los. Dann fragt man sich, okay, ist das jetzt ein Einzelfall oder ist das wirklich ein strukturelles Problem? Und wenn es dann eben ein strukturelles Problem ist, dann sucht man sich dann noch Unternehmensdaten raus, also ob das dann eben wirklich dann eben auch strukturell ist. Und dann geht man eben entsprechend auf die Stakeholder los und sagt, hier Leute, wir haben da wirklich ein Thema. Wir müssen da was ändern, genau.
Ja, mega spannend. Sehr cool. Hast du noch irgendwas, wo du so ein bisschen, was ist das dieses Jahr für dich noch das heißeste, der heißeste Trend, das heißeste Projekt, an dem du arbeitest? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, hey, das, da hast du Bock, dich damit noch mehr zu beschäftigen? Irgendwas so ausblicktechnisch?
Also was wir eben aktuell machen, ist, dass wir die Priorisierung abändern, wie Kunden Anliegen abgearbeitet werden.
Okay,
also dass wir wirklich schauen, okay, gerade in Zeiten, wo Ressourcen immer knapper werden und man muss mit seinen, das ist alles ein Priorisierungsthema, da schauen wir eben, okay, welche Kundenanliegen können vielleicht eine Minute länger warten als andere Kundenanliegen und da schauen wir eben schon auch, okay, welche Anliegen sind jetzt besonders dringend, welche Anliegen sind weniger dringend, also welche Types von Anliegen. Und da wollen wir entsprechend an der Priorisierung arbeiten. Aktuell haben wir eben das Serviceversprechen, dass wir innerhalb von 24 Stunden dem Kunden Rückmeldung geben. Aber wenn da eben wirklich der Kunde was sehr Kritisches hat, dann kann das nicht 24 Stunden liegen, sondern muss das eben super schnell abgearbeitet werden. Und da arbeiten wir entsprechend dann aktuell auch daran, dass wir da...
Und dann hauptsächlich über die Dringlichkeit von dem, was beschrieben wurde, oder auch so Themen wie ist der erwartende Churn, der Customer Lifetime Value des Kunden, also was nimmt ihr da alles mit rein?
Genau, also eigentlich wie du beschrieben hast, also natürlich die Dringlichkeit der Kundenanliegen, also das mussten wir irgendwie quantifizieren. Ja. Dann natürlich auch, wie lange liegt der Case, also wie lange liegt das Kundenanliegen bereits schon, aber eben auch, was war seine letzte Rückmeldung im NPS-Programm, spielt natürlich auch eine Rolle und genau. Und da muss man eben alles irgendwie auch ins Verhältnis bringen. Also je nachdem, welchen Stakeholder man fragt, sagt er dementsprechend, ja, natürlich ist das eine wichtiger als das andere. Da muss man auch eine gute Balance finden von der Gewichtung her, dass man am Ende dann eben einen guten Prio-Score dann entsprechend dann auch hat.
Ja. Wie hast du die Dringlichkeit quantifiziert?
Über die Nachkaufwahrscheinlichkeit. Also die These ist, also ich habe mir verschiedene Case-Typen dann angeschaut. Und auf natürliche Art und Weise durch dieses 24-Stunden-Versprechen hat der eine Kunde eben länger gewartet als der andere. Und dann habe ich da einfach über diese Wartezeit der Kunden, habe ich da die Nachkaufwahrscheinlichkeit rübergelegt und habe dann gesehen, okay, hier ist dann der Knick. Also wenn Kunden für dieses Anliegen länger als x Stunden warten, dann steigen die aufs Dach und dann sind die unzufrieden. Und dann habe ich dann daran dann, das war sehr, eine sehr mühselige Arbeit, Sisyphus-Arbeit, das für alle möglichen Kundenanliegen einmal zu machen. Aber es hat sich gelohnt und jetzt haben wir da für jeden Typ von Cases da einen Dringlichkeitsscore. Genau, was wir da in die Formel damit einfließen lassen können, in die,
ja, voll spannend.
In die,
ja, mega spannend. Formel. Also wirklich. Ich glaube, wir könnten uns auch noch viele Stunden darüber unterhalten. Wir sind bloß tatsächlich zeitlich schon so ein bisschen am Ende für heute, für die Zeit, die wir uns geblockt haben. Es ruft so ein bisschen, glaube ich, nach einer zweiten Folge noch. vielleicht auch, wenn es noch ein paar Sachen neu passiert sind, gerade so das, was du gerade berichtet hast, und du vielleicht Erfahrungswerte und so hast. Also
ja,
vielleicht passt das ganz gut und wir Ende diesen Anfang nächsten Jahres, würde mich auf jeden Fall freuen.
Hast du noch irgendwas? Statistiker einladen, Lukas.
Was noch? Sorry?
Sollten mehr Statistiker einladen.
Ja, das ist ja schon echt auch, also hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Toni, hast du noch irgendwas, wo du sagst, hey, das würdest du gerne noch loswerden? Ansonsten darf man sich, ich glaube, auch bei dir im Nachgang ein paar LinkedIn melden, aber hast du noch irgendwas, wo du sagst, das wäre dir noch LinkedIn auf dem Herzen, das findest, würdest du noch gerne teilen?
Ja, sehr gerne. Also ich freue mich, dass ich erstmal dabei sein durfte. Mhm. Vielen Dank. Und würde mich natürlich auch über einen zweiten Teil freuen, sofern es natürlich die Zuhörer auch wollen und das dann auch zurückspiegeln. Genau, was ich vielleicht noch teilen kann aus meiner Erfahrung heraus ist, vielleicht so ein Learning, was ich so hatte in meinen 3,5 Jahren Stepstone, ist tatsächlich so das Sprichwort, dass Gras nicht schneller wächst, nur wenn man dran zieht. Also manchmal braucht man einfach den richtigen Moment, um eben auch den Change zu bewirken.
Ja.
Dann hilft die Marktlage oder dann hilft
Momentum, ne?
Interne strukturelle Veränderungen, Momente, die sich dann so aufbauen. Man kann 2 Jahre lang immer ein Thema moniert haben, damit ist man mal abgeblockt und plötzlich stößt man auf offene Ohren, weil irgendwas eben passiert ist. Also man muss da eben auch wirklich beständig sein und da hüllt dann auch wirklich jeder Tropfen dann den Stein. Genau, da muss man einfach eine gewisse Beharrlichkeit dann auch zeigen für manche Themen. Nicht aufgeben.
Sehr gut. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Wie gesagt, wir packen deine Kontaktdaten in die Shownotes, dann kann man die auf jeden Fall nochmal nachhören oder sich bei dir melden.
Super.
Also von unserer Seite nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass du die Zeit heute genommen hast, bei der Hitze die Dreiviertelstunde mit uns im Podcast aufzunehmen. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, war sehr kurzweilig und genau, an die Zuhörer ganz, ganz lieben Dank fürs mit dabei sein, fürs mit reinhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und in diesem Sinne, eine ganz, ganz schöne Restwoche und bis dahin.
Vielen Dank.
Macht's gut.
Super, vielen lieben Dank.
Ciao,
jetzt erst mal ein Eis.
Ja, genau, das ist gut. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war CX einfach machen.
Der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer.